Ihr Lieben, ich habe euch ein paar Bilder gleich mitgebracht. Memes, das sind lustige Fotos oder kurze Videos zu unterschiedlichsten Themen, die im Internet, auf YouTube oder in sozialen Netzwerken kursieren. Es gibt eine große Sammlung unterschiedlicher Bilder und Filmchen zu dem Stichwort You had only one job. Du hattest nur eine Sache zu tun. Wer vor einem guten Jahr hier bei einem Mitarbeiter-Schulungstag mit Barry Sloan dabei war, dem werden vielleicht jetzt einige dieser Bilder bekannt vorkommen. Er hat die dort auch verwendet und ich wollte das gerne aufgreifen, weil ja, mir das nachgegangen ist, diese Frage nach dem einen Job, der einen Aufgabe. Zuerst mal ein paar Beispiele, was man so findet. Ein roter Stift mit einer blauen Mine und ein blauer Stift mit einer roten Mine. Der eine Job wäre gewesen, korrekte Stifte herzustellen, rot und blau zu unterscheiden, kann doch eigentlich so schwer nicht sein. Solche Bilder gibt es noch mehr mit solchen Aha-Effekten. Ein weiteres Beispiel, da sollte jemand Stopp auf die Straße pinseln und hat es irgendwie nicht hingekriegt. Kann ja so schwer eigentlich sein, nicht sein, der eine Job, der da irgendwie in die Hose gegangen ist. Oder auch nett, vermutlich sollten die Stufen doch da sein, wo der Übergang ist, aber irgendjemand hat, warum auch immer, da seinen Job ziemlich im wörtlichen Sinn daneben gesetzt. Noch ein Beispiel, das lässt sich vielleicht nicht ganz so gut erkennen. Auf dem Karton steht groß drauf, dass da Wassermelonen drin sein sollen, aber irgendjemand hat da Ananasstrünke reingepackt. Auch das nicht so schwer zu unterscheiden. Und auch noch ein, wie ich finde, immer wieder nettes Beispiel. Man müsste meinen, dass es nicht so schwer sein kann, so ein Schild richtig rum zusammenzuschrauben. Aber auch da ist der eine Job irgendwie daneben gegangen. Ihr könnt mal gucken, da gibt es noch viele Sachen, über die man lachen kann. Mich hat das aber angeregt, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich der eine Job, den wir als Christen zu tun haben? Und wo ich immer wieder hoffe und bete, dass andere nicht über uns lachen müssen und sagen müssen, ey, die kriegen es überhaupt nicht hin. Für mich lässt sich der eine Job für uns Christen eigentlich in einem Wort zusammenfassen, das auch sehr intensiv vorgekommen ist in dem Text, den wir gerade gehört haben und der auch in dem Wochenspruch vorgekommen ist, wenn ihr euch noch erinnert. Nämlich, unser einer Job ist die Liebe. Eine Menge steht dazu im 1. Johannes 4, in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben. Da steht dieser steile Satz, Gott ist die Liebe. Da steht drin, aus Liebe hat Gott seinen Sohn gesandt und hingegeben. Und da steht drin, was ebenso ähnlich auch im Wochenspruch aus dem Propheten Micha vorkommt, dass Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben untrennbar zusammengehört. Jesus selbst hat einmal geantwortet, als er danach gefragt wurde, was denn das höchste und wichtigste Gebot sei, dass Gott zu lieben und die Nächsten zu lieben eigentlich alles andere zusammenfasst und dass wer danach handelt, alle Gebote erfüllt. Mir begegnet zu diesem Anspruch, dass die Liebe unser einer Job sei, wenn ich mit Leuten darüber spreche, begegnen mir immer wieder zwei Einwände. Der eine Einwand ist, dass mir gesagt wird, naja, Liebe, das ist aber doch viel zu harmlos. Da denkt man ja dann nur an den lieben Gott mit dem Rauschebart auf der Wolke. Das ist doch nicht alles, was man über Gott sagen kann und muss. Und der zweite Einwand, der mir oft begegnet ist, aber mit Liebe kommt man doch nicht weit in unserer Welt. Schon gar nicht in der Auseinandersetzung mit anderen Meinungen und mit Menschen mit ganz anderen Hintergründen und Voraussetzungen, als man selbst sie hat. Ich finde, die Liebe, von der in der Bibel die Rede ist, ist alles andere als harmlos. Gottes Liebe, die ist absolut radikal. Jesus hat sie uns vorgelebt. Wir lesen ganz viel davon in den Evangelien. Gottes Liebe in Jesus ist ganzheitlich. Sie betrifft den ganzen Menschen. Jesus hat Menschen geheilt, sie von Bindungen befreit, sie aus dem gesellschaftlichen Abseits geholt. Er hat Schuld vergeben, er hat ihnen neue Perspektiven eröffnet. Er hat sie aber auch herausgefordert, Grenzen dessen zu überschreiten, wo sie dachten, nur so kann es gehen und nur so kann es sein. Und Gottes Liebe in Jesus ist auch radikal, weil sie eben nicht nur Freunden und Gleichgesinnten gilt, sondern auch Kritikern, Skeptikern, sogar Gegnern und Feinden. Ich finde es immer wieder spannend, darüber nachzudenken, dass Jesus in seinem Jüngerkreis ja nicht nur Freunde um sich gesammelt hat, die alle irgendwie gleich getickt haben und die alle immer Friede, Freude, Eierkuchen sich wunderbar verstanden haben, sondern dass in seinem Jüngerkreis die unterschiedlichsten Typen da waren, auch welche, die ihn manchmal herausgefordert und angegriffen und in Frage gestellt haben. Wenn wir denken an Petrus, den Draufgänger, der immer gesagt hat, jetzt lass uns endlich mal machen. Dann waren da andere, die jüdische Tradition und die jüdische Bibel sehr hoch gehalten haben. Dann waren da welche, die politisch aktiv werden wollen. Die unterschiedlichsten Leute waren da versammelt, die sich auch ganz schön gerangelt haben. Ganz bewusst, glaube ich, hat Jesus diese Unterschiedlichkeit in seinem Jüngerkreis versammelt, weil darin auch ein Reichtum liegt, eine Herausforderung, an der Menschen wachsen können. Und Jesus ist noch weitergegangen. Er hat dazu aufgefordert in der Bergpredigt, dass wir selbst unsere Feinde lieben sollen. Und er hat das selber bis zum Kreuz vorgelebt, wo er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war in seiner Liebe selbstlos, uneigennützig und konsequent bis ins Letzte. Er hat sich trotz aller Anfeindungen und Verletzungen nicht dazu hinreißen lassen, Gewalt und Hass einen Raum zu geben, sondern er hat bis zum bitteren Ende am Kreuz um Versöhnung, um Miteinander gerungen und an Gottes Liebe festgehalten. In Johannes 14 heißt es, dass Jesus einmal gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. So leidenschaftlich, wie sie uns in Jesus begegnet, ist also Gottes Liebe für diese Welt und für uns. Gott gibt nicht auf. Das sagt uns die Geschichte von Karfreitag und Ostern. Und ich bin der festen Überzeugung, deswegen versammeln wir uns bis heute als Christen, weil wir glauben, dass Gott bis heute nicht aufgegeben hat, obwohl wir immer noch in einer Welt leben, in der Konflikte, Hass, Missbrauch und Ausgrenzung Alltag sind. Wir erleben seit einiger Zeit, wie rau der Ton geworden ist in unserer Welt und auch in unserem Land. Wie Unterstellungen, Ressentiments, Verunglimpfungen in der Öffentlichkeit, in den Medien, in den sozialen Netzwerken in einem Maß an der Tagesordnung sind, wie ich, wie ihr vielleicht auch es vor einigen Jahren noch für fast unmöglich gehalten hättet. Denn jahrzehntelang lebten wir von Errungenschaften der Demokratie, von Grundformen, von Höflichkeit und Fairness, die doch weit verbreitet in der Gesellschaft akzeptiert waren und die jetzt anscheinend mehr und mehr ausgehebelt werden. Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden an vielen Stellen nicht mehr geachtet, sondern bekämpft. In den Flüchtlingsdebatten in unserer Gesellschaft, in der Frage, wer die Macht und wer das Sagen hat. Und leider macht diese Art und Weise des Umgangs miteinander auch vor der Kirche nicht Halt. Wir erleben und erleiden das in unserer Gesamtkirche, in der Debatte um die Frage nach dem Umgang mit Homosexualität. Ich habe diese Predigt nicht für heute erarbeitet, sondern ich habe sie schon an verschiedenen Stellen gehalten, weil es mir ein wichtiges Thema ist, gerade in den Debatten, in denen wir stehen, auch in unserer Kirche. Für unseren Kirchenvater John Wesley war die Liebe das absolute Herzstück allen Denkens und allen Redens von Gott. Für ihn war die Liebe sozusagen der Filter, durch den alle Aussagen der Bibel laufen müssen. John Wesley hatte das für sich persönlich erfahren, dass er in einem bestimmten Punkt seines Lebens die tiefe Erkenntnis und Überzeugung gewann, Gottes Liebe geht ja allem anderen voraus. Sie ist ein völlig unverdientes Geschenk, das er uns Menschen macht. Wir müssen uns Gottes Liebe nicht verdienen. Wir können sie nur empfangen. Wir können nur dankbar annehmen, dass Gott Ja zu mir sagt, mich annimmt, dass er Ja zu dir sagt, dich annimmt. Aber das war für John Wesley dann auch wichtig, Gottes Liebe anzunehmen und aufzunehmen. Das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben, sondern wenn diese Liebe in Menschen arbeitet, dann geht es gar nicht anders, als dass sie Menschen verändert, transformiert, in einen neuen Zustand sozusagen überführt. Ja, ich muss und ich kann mir Gottes Liebe nicht verdienen, aber diese Liebe hat den Anspruch und die Kraft, mich zu erfüllen, mein Leben zu durchdringen und zu verändern in der Nachfolge Jesu. Nicht mehr ich selbst, meine Bedürfnisse, meine Befindlichkeit, mein Wohlergehen sind der Nabel der Welt, sondern Gottes Liebe befreit mich dazu, die Welt und die Menschen um mich herum mit seinen Augen zu sehen und zu begreifen, dass es nicht nur um mich geht und vielleicht noch um die, die mir ganz nahe stehen, sondern dass Gott seine gesamte Schöpfung und alle seine Geschöpfe ebenso leidenschaftlich liebt wie mich, auch die, die mir fremd sind, auch die, die mir fern sind, auch die, bei denen es mir vielleicht schwerfällt, mir vorzustellen, dass das so ist. Gottes Liebe kommt dann zu ihrem Ziel, wenn sie nicht nur in mein Leben hineinstrahlt, sondern wenn ich sie reflektiere und weitergebe. Deshalb gehört es so eng zusammen, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das fängt ganz praktisch damit an, wie ich über andere rede, ob ich das abschätzig oder wertschätzend tue. Gott und den Menschen zu lieben, fängt damit an, wie ich über andere urteile. Pauschal oder nachdem ich ihre Position gehört und zu verstehen versucht habe. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, fängt damit an, ob ich den einzelnen Menschen sehe oder nur das Klischee. Alle Flüchtlinge sind so, alle Homosexuellen sind so, alle AfDler ticken so und so weiter. Es gibt so viele Menschen, die man vielleicht nur als Gruppe sieht. Und Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, das geht weiter damit, dass ich mich danach frage, wo bin ich für andere da und investiere mich für sie, auch dann, wenn es mich Kraft kostet. Wenn es mich Zeit kostet, wenn es mich Geld kostet, wenn es meine Bequemlichkeit kostet und vielleicht besonders herausfordert, wenn es mich meine vorgefassten Meinungen kostet. Gott und den Menschen zu lieben, heißt bereit zu sein, immer wieder auf den anderen, auf die andere zuzugehen, weil Gott zuerst auf mich zugegangen ist. Die Liebe, von der wir hier reden, ist dabei mehr als ein Bauchgefühl, das man haben kann oder eben auch nicht haben kann, Schmetterlinge, die man haben kann oder nicht haben kann. Für mich ist diese Liebe, die von Gott kommt und die in uns hineinfällt, eine Grundhaltung und ein Grundwert, denen ich mich verschreibe. Und gleichzeitig ist Liebe nicht einklagbar, sondern sie fängt immer bei mir an. Ich kann und soll andere lieben, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Anstrengung, davon bin ich sehr überzeugt, werden wir schnell ausgebrannt und am Ende. Menschen zu lieben, immer wieder auf andere zuzugehen, uns für sie zu engagieren und zu investieren, das geht über unsere Kraft. Das gelingt nur, wenn wir selber immer wieder Liebe und Kraft tanken, wenn wir aus der Gegenwart Gottes, aus seiner Liebe schöpfen und uns wieder neu mit seiner Liebe und seinem Blick für die Welt und für die Menschen beschenken lassen. Eine Möglichkeit, die Gott uns dafür gegeben hat, sind die sogenannten Gnadenmittel, wie John Wesley gesagt hat. Kanäle, Gefäße, durch die Gott zugesagt hat, wenn ihr euch sozusagen unter diesen Kanal mit offenen Armen und Händen stellt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich euch mit meiner Liebe beschenke. Ihr könnt wissen, wo sie zu finden ist. Der Gottesdienst ist so ein Ort, wo wir uns neu ausrichten können, wo wir neu Kraft und Liebe tanken können. Das Gebet ist so ein Ort. Das Studium der Bibel. Für manche auch das Fasten oder die Gemeinschaft mit anderen im Austausch miteinander, wo wir uns gegenseitig ermutigen. Ich will mich und euch immer wieder dazu ermutigen, dass wir diese Gnadenmittel, diese Orte aufsuchen, uns unter diese Kanäle stellen, wo Gott uns seine Liebe schenkt. Für mich persönlich gehört auch das Singen zu den Gnadenmitteln. Singen ist für mich ein Weg, wo durch die Musik, durch die Worte ich immer wieder dankbar erfahre, wie Gottes Liebe, Gottes Blick für die Welt ein Stück in mein Leben fällt und mich neu stärkt und aufrichtet. Wir haben vorher ein Lied gesungen, das von Charles Wesley, dem Bruder von John Wesley, stammt, weil das für die Methodisten immer ganz wichtig war, das Singen. Und ich möchte dieses Lied noch kurz mit euch betrachten, weil für mich da ganz viel drinsteckt von dem einen Job, von der Liebe und wie wir diese Liebe leben können, von der wir heute sprechen. Ich habe es euch hier nochmal auf die Wand geworfen. Ihr habt die Strophen noch im Ohr. Die erste Strophe dieses Liedes singt von Gottes Liebe in Jesus Christus und bittet: Liebe, die du alle menschliche Liebesfähigkeit übersteigst, komm zu uns, nimm unter uns Wohnung. Erbarmen kennzeichnet diese Liebe, Mitleid, Anteilnahme. Jesus hat niemanden ausgegrenzt. Er hat sich nicht erst vergewissert, dass alle lautere Absichten hatten und niemand seine Großzügigkeit ausnutzte. Denkt zum Beispiel an die Geschichte von den 10 Aussätzigen, wo nur ein Geheilter zurückkehrte, um sich zu bedanken. Im Vergleich zum Reichtum der Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet, sind wir alle arm, egal wie wohl situiert wir sind. Und nur wenn wir mit leeren Händen zu ihm kommen, kann er sie uns füllen mit seinem Erbarmen, mit seiner Liebe. Die zweite Strophe greift unsere menschliche Situation auf. Wir sind als Menschen Gefangene, Gefangene unserer Ich-Bezogenheit, Gefangene unseres Strebens nach Sicherheit und Anerkennung, Gefangene unserer Ängste, unserer Verletzungen und unserer Schuld. Aber Gott kommt in Christus auf uns zu. Seine Sehnsucht treibt ihn und er möchte uns befreien, herausholen aus dieser Gefangenschaft und unser Herz erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Ruhe, mit seinem Frieden, mit seiner heilenden Kraft. Und er will uns die Gewissheit schenken, dass unser Leben von ihm gehalten ist und dass es das ist, was zählt, dass wir von ihm gehalten sind im Leben und auch einmal im Sterben. Die dritte Strophe spricht davon, dass wir nicht nur Befreiung, sondern noch mehr brauchen, dass wir Erlösung brauchen, Transformation, Umwandlung, wie ich es schon gesagt habe, ein ganz neues Leben, eine neue Ausrichtung. So wie Paulus es einmal geschrieben hat, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Herr, wir wollen für dich leben. Das ist unser einer Job, dass wir uns dahin transformieren lassen, uns von Gottes Liebe und Gegenwart so erfüllen zu lassen, dass wir sie reflektieren können, ausstrahlen können, zum Resonanzraum dafür werden. Biblisch ausgedrückt, dass wir als Gesegnete zum Segen für andere werden. Wir können natürlich nicht die ganze Welt verändern, aber wir machen einen Unterschied als Christen, wenn wir aus dieser Liebe leben, wenn wir für Christus in der Nachfolge leben. Wir machen einen Unterschied in unserem Umfeld für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Wir machen auch einen Unterschied durch unser Engagement als Gemeinde und als Kirche. Wir haben vorher ein Beispiel gehört, als uns vorgestellt wurde, die Arbeit von Ehepaar Janjec. Und dass das, was sie tun, was in Sierra Leone von der EMK ausgeht, dort in die Gesellschaft hineinwirkt. Und auch die Dynamik hat, etwas in der Gesellschaft zu verändern und zu bewirken. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass es im Glauben nicht nur um Gemeinde, um unser persönliches Leben geht, sondern immer auch darum, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und selbst wenn wir nicht die ganze Welt verändern können, gibt es doch Dinge, die ins Rollen kommen und die Auswirkungen haben. Loben und dienen, so heißt es in dieser Strophe, sind Ausdrucksformen der Liebe Gottes, die wir widerspiegeln. Und noch ein kurzer Blick auf die vierte Strophe, die aufs Ziel schaut. Wir wollen Christus immer ähnlicher werden und bitten, um die Stärke der Liebe und der Gesinnung Christi mehr und mehr Raum zu geben. Wir können dabei darauf vertrauen, Gott gibt uns das Beste. Er ist ganz auf unserer Seite. Am Ende steht nicht der Weltuntergang, nicht die Zerstörung, nicht die Katastrophe, sondern am Ende steht die Verheißung und die Perspektive, Gott wird die Welt erneuern und er selbst wird einmal allem ein Ende setzen, das sich der Liebe entgegenstellt. Ich gestehe ein, manchmal bin ich auch sehr mutlos angesichts der vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen in unserer Welt, wenn wir an Klima, an die verstärkte Spaltung denken, die sich da immer weiter auftut. Manchmal werde ich mutlos angesichts der Herausforderungen in unserer Kirche, vor der wir stehen, angesichts der Konflikte, die ich wahrnehme, mit denen ich beschäftigt bin und wo oft es so schwer scheint, irgendeine Lösungsmöglichkeit zu sehen. Aber ich sage mir immer wieder, ich will der Mutlosigkeit, dem Pessimismus, der Lieblosigkeit und der Hoffnungslosigkeit nicht das Feld überlassen und auch nicht mein Herz, nicht mein Denken und nicht mein Reden. Ich möchte mich immer wieder erinnern und ermutigen lassen, dass Gottes Liebe mein und unser Leben erfüllen will und dass Gott uns braucht, damit seine Gegenwart sichtbar und erlebbar wird in dieser Welt. Und ich glaube, sie kann sichtbar und erlebbar werden für andere. Da, wo sie merken zum Beispiel, dass wir an ihnen als Person echtes Interesse haben und zuhören, ohne sie gleich in Schubladen zu stecken oder schnell vorgefertigte Antworten zu geben. Ich glaube, Gottes Liebe kann durch uns erlebbar werden, wo andere spüren, dass ich meine Sichtweise nicht absolut setze, sondern mit einer gewissen Demut, von der auch im Wochenspruch die Rede ist, damit rechne, dass ich falsch und der andere richtig liegen könnte. Ich glaube, Gottes Liebe wird durch unser Leben erkennbar, wo aus der Überzeugung, dass Gott mich und andere gleichermaßen liebt, Respekt für die Meinung des anderen und der anderen erwächst. Und dann, so meine ich wirklich, ist Gottes Liebe und die Liebe, die sie in uns erweckt, alles andere als harmlos und schwach. In dieser Liebe steckt sehr viel Sprengkraft. Denn es geht um andere Prioritäten als um das eigene Recht, um den eigenen Vorteil oder den Vorteil der eigenen Gruppe. Diese Liebe ist auch riskant, denn ja, Es besteht immer die Gefahr, dass sie ausgenutzt wird. Und diese Liebe ist sehr herausfordernd. Wer liebt, kann nicht unbeirrt am eigenen Standpunkt festhalten. Und wer liebt, kann sich auch nicht mit einfachen Schwarz-Weiß-Einteilungen und richtig und falsch Antworten begnügen, sondern muss sich intensiver mit den Dingen beschäftigen. Aber diese Liebe, die durch Gott in unser Leben und in unsere Welt kommt, die ist gleichzeitig unheimlich und unglaublich verheißungsvoll. Denn das finde ich das Wunderbare an ihr, sie trägt das Potenzial in sich, dass sie Spaltung und Tod überwindet, so wie Christus am Kreuz Spaltung und Tod überwunden hat. Und dass sie bleibt, diese Liebe, so wie es uns verheißen ist, wenn alles andere vergeht. Und wir dürfen uns da hineingeben. Wir dürfen Teil dieser Liebe sein. Das müsste eigentlich nochmal. Oh, ich dachte, ich hätte nochmal die Folie vom Anfang. Da ist sie. Einen Job haben wir. Eine Aufgabe haben wir. Als von Gott geliebte Menschen Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Ich glaube, dieser Job ist deutlich schwieriger, als Blau von Rot zu unterscheiden oder Stopp richtig abzuschreiben oder Früchte richtig zu unterscheiden. Gott zu lieben und die Menschen zu lieben, das zu verinnerlichen, darin zu wachsen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Und da wird es auch immer wieder geschehen, dass wir scheitern, dass wir es nicht schaffen. Da werden und bleiben wir immer wieder angewiesen darauf, dass Gott uns vergibt, dass Gottes Liebe, Gottes Gnade größer ist als alles andere und dass er immer wieder uns ermutigt zu sagen, versuch's noch einmal, wachs weiter in dieser Liebe, suche meine Nähe und lass sie immer mehr dein Leben bestimmen. Ich bin davon überzeugt, und ich weiß, ich bin selber und wir sind alle darauf angewiesen, dass Gott selber uns dabei hilft, ihn zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Aber wir dürfen das in Anspruch nehmen. Ich bete darum, dass Gott uns segnet und uns zum Segen setzt, als Menschen, die unterwegs sind, diesen einen Job, diese eine Aufgabe zu erfüllen in dieser Welt, Gott zu lieben und unsere Mitmenschen zu lieben. Amen.